Doch das haben wir immer Zuversicht gehabt, weil wir dauernd mit Kunden im Austausch waren. Und es gibt ja Startups, die haben ja 3 Jahre lang oder jahrelang nur Investorengelder geraced und haben noch nie einen Auftrag geholt. Durch das, dass wir sofort immer verkauft haben, entwickelt haben, gebaut haben und dann wieder verkauft haben, war immer Zuversicht da. Also ich glaube, mehr Zuversicht, weniger Wahnsinn.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Thomas Fuhren. Wenn man nach erfolgreichen Startups in Tirol Ausschau hält, kommt man nicht an Single-Use-Support vorbei. Das Unternehmen wurde 2016 von Johannes Kirchmeier und Thomas Wurm gegründet. Beide kommen aus der Konzernwelt und wagten sich mit viel Risiko in die Welt des Unternehmertums. Das Unternehmen, das als Zulieferer für die Pharmaindustrie fungiert, machte 2019 einen Umsatz von 3 Millionen Euro. 2020 waren es bereits 50 Millionen Umsatz und 2021 mehr als 130 Millionen Euro. Es war ein super spannendes Gespräch mit Thomas und man erfährt im Podcast-Interview, was seiner Meinung nach Startups erfolgreich macht und was auch das Erfolgsgeheimnis unter anderem von Single-Use-Support ist. Und das ist der Vertrieb. Und wir sprechen aber über vieles weitere, abgesehen vom Thema Vertrieb, nämlich natürlich auch den Anfang von Single-Use-Support, Kundennähe, Feedback, Schnelligkeit, Kultur. Auch Wolf of Wall Street kommt kurz vor. Inbound Marketing, weil das ist auch eine Schwierigkeit. Wie vertreibt man etwas über Inbound Marketing, wenn niemand weiß, dass es das überhaupt gibt und vieles mehr? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit dem Mitgründer von Single Use Support, Thomas Wurm. Wann kam die Idee zu Single Use Support?
Das war 2016, würde ich sagen, ja, von einem Kollegen von mir, Studienkollege, am MCI hatte die Idee. Der hat eine Lücke entdeckt in der biopharmazeutischen Industrie und meinte, dass ich der richtige Partner wäre, das zu erobern. Und das ist jetzt ja knapp 8 Jahre her.
Wie war das damals eigentlich, der Einstieg in das Unternehmertum? Ich glaube, du hast ja damals bei einem Konzern gearbeitet und dann kommt man ja quasi von einem sicheren Umfeld in ein unsicheres Umfeld.
Das war eigentlich genial, weil wir haben beide eigentlich in Konzernen und das ist mir doch sehr eingeengt. Also in Silos, wenn man was bewegen will, wir haben beide Kunden bedient und da ist einfach ein Startup oder wenn man selber was gründet, ist man einfach komplett frei. Und das entspricht eigentlich eher unseren Charakteren und deshalb hat das genau gepasst.
Wie war dann eigentlich so der Anfang? Also was war so der erste Schritt, den man dann gemacht hat mit dem Unternehmen, das was man gegründet hat?
Wir sind immer frontal auf Kunden und haben versucht, ihnen was zu verkaufen. Also kommen beide aus dem Vertrieb. Und deshalb war immer der Weg zum Kunden immer der erste.
Hat es bei euch eine Abmachung gegeben, wann ihr die Unternehmung wieder unterlasst?
Also wenn man den Exit suchen oder
Na, gar nicht. Also, weil es gibt ja natürlich Worst-Case-Szenarien ab und zu, dass man sich überlegt, okay, wir gehen bis dahin und nicht weiter. Also habt ihr damals so eine Abmachung gehabt, dass ihr gesagt habt, okay, wenn folgendes Szenario eintrifft, wenn unser Eigenkapital weg ist, dann suchen wir uns wieder einen Job.
Na, also gute Frage. Die Gespräche hat es nie gegeben, ja. Also entweder waren wir wahnsinnig oder waren einfach sicher, dass es funktionieren wird. Oder irgendwas dazwischen.
Was
Sowas, ja.
denkst du, hat überwogen, als Wahnsinnige?
Ich glaube einfach Zuversicht, dass es funktioniert, ja. Weil wir haben ja die Firma gebootstrapped im Fachjargon. Also wir haben ja nie Geld aufgenommen. Und das ist das, was ich manchmal auch sehe als vielleicht Hindernis bei Startups. Es geht nur darum, wie viele Investoren überzeugt. Wir haben immer Kunden überzeugt, Lösungen verkauft und das war unsere Finanzierung. Und durch das haben wir immer Zuversicht gehabt, weil wir dauernd mit Kunden im Austausch waren. Und es gibt ja Startups, die haben ja 3 Jahre lang oder jahrelang nur Investorengelder geraced und haben noch nie einen Auftrag geholt. Durch das, dass wir sofort immer verkauft haben, entwickelt haben, gebaut haben und dann wieder verkauft haben, war immer Zuversicht da. Also, ich glaube, mehr Zuversicht, weniger Wahnsinn, ja.
Seid ihr damals einfach auf die Kunden zugegangen? Oder, weil im Startup-Bereich gibt es ja das Minimum Viable Product. Also wie fertig war denn dann eigentlich schlussendlich das Produkt, wenn ihr zufriedene Kunden gewinnen wolltet?
Nein, es war oft gar nicht existent oder wenig fertig. Also dieses MVP-Konzept, was man aus der Softwarebranche eigentlich ja groß kennt aus Silicon Valley, Das haben wir eigentlich, würde ich sagen, wenn man es jetzt ganz holistisch betrachtet, umgelegt auf eine hochsensible pharmazeutische Industrie, wo man ja GMP-Grades und diese ganzen Anforderungen kennt. Und es funktioniert da genauso, wenn man halt immer nahe am Kunden ist. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und im Endeffekt war das der Grund, warum wir die Firma bootstrappen konnten.
Wie viele Leute wart ihr dann im ersten Jahr?
Ich glaube, zu zweit. Ja, also nur die, der Hannes und ich.
Und wie ist es dann weitergegangen? Weil ihr seid ja dann schon Schritt für Schritt immer gewachsen.
Ja, wir hatten dann, ich glaube, 2017, 2018, ich glaube, die ersten 1, 2, 3 Mitarbeiter. Aber ich glaube, wir waren lange bis 18, ich glaube, 2019 waren wir dann mal irgendwann 20, 25 Leute. Und dann 2019 ging es dann steil nach oben und dann 2021 sowieso.
Das Produkt ist immer dasselbe geblieben im Endeffekt, oder?
Nein. Wir haben, das ist ja, glaube ich, sehr interessant. Also wir haben eigentlich ein Produkt entwickelt ganz am Anfang und sind dann mit dem zu Kunden raus. Und das haben wir nie verkauft. Und deshalb auch immer dieses wichtige zum Kunden hin, weil hätten wir Verkäufer gehabt, die wären hin zum Kunden und wären wieder zurück und gesagt, es geht leider nicht, wir müssen das und das machen oder zu teuer. Der Kunde hat einfach gesagt, ihr seid late to the game, da gibt es schon andere Lösungen, aber halt das Einfrieren ist halt ein Problem von unseren Zwischenprodukten und dann haben wir uns dem Einfrieren gewidmet. Das war nie der Plan von der Firma. Also wir haben eigentlich ein Testsystem gemacht, ein Helium-basiertes, also ganz was anderes. Und dann haben wir gesehen, okay, das lässt sich nicht verkaufen, dann müssen wir halt irgendwas mit Einfrieren machen. Und so war es dann auch mit Abfüllung und mit Transportlösungen. Also das war nie der Plan. Der Kunde hat uns gesagt, er hat ein Problem und dann haben wir es gemacht. Und das ist, glaube ich, das eben, ich wiederhole mir, das ist das Thema, glaube ich, was vielen Startups gut tun würde, einfach viel beim Kunden sein.
Wie schwer war die Umstellung?
Sehr leicht, weil sonst hätten wir müssen Insolvenz anmelden. Also das ist uns relativ einfach, sich anzupassen. Wenn man keine Investorengelder hat, muss man sich anpassen zum Markt und zum Kunden. Wenn man Investorengelder hat, dann hat man eine höhere Burnrate. Ist sexy, holt man noch einen Investor rein. Das ist einfach andere Philosophie. Also die sind nicht so klassisch geteilt, aber ich treibe es jetzt einfach gezielt ein bisschen zur Spitze, um einfach das zu schärfen, wie wir gedacht haben vom Anfang an.
Wann kamen so eigentlich die ersten Investoren auf euch zu?
Ja, eigentlich nie. 2018 oder 2019 haben wir welche gesucht, weil wir irgendwie geglaubt, das ist sexy im Broadcast und überall steht eher Investoren, man braucht Investoren. Und dann haben wir jemanden reingeholt aus Deutschland, der war aber nur 10 Monate an Bord und der konnte nie Geld überweisen, weil bevor der Geld überwiesen hat, haben wir schon einen Teil-Exit gemacht. Also der stieg dann schon wieder aus. Also war komplett sinnlos. Also eigentlich nie, bis wir den ersten Exit dann 2020 mit der Nähe gemacht haben.
Wenn du jetzt nochmals ein Startup aufbauen würdest, würdest du es nochmals bootstrappen?
Ja, unbedingt. Unbedingt oder minimales Kapital am Anfang. Wir haben eine AWS-Förderung bekommen, also danke an die AWS, 200.000 Euro. Das war der Startschuss für dieses Helium-basierte Testgerät, was wir nie verkauft haben, das zu entwickeln, weil wir das erste Jahr kein Gehalt gehabt. Also wir hatten private Schulden, wir haben ein Haus gebaut gehabt jeweils, und haben unsere Jobs weggeschmissen und haben ein Jahr ohne Gehalt dann drauf losgearbeitet und die 200.000 Euro in diesen Prototypen gesteckt, der, was glaube ich, immer noch irgendwo im Lager steht. Deshalb, ja, ich glaube, dass zu viel Investorengelder einfach auch viel Blödsinn passiert. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht 10 Firmen gegründet und verkauft, sondern nur diese eine und das ist halt unsere Erfahrung und deshalb sind wir halt durch das so geprägt.
Wenn du sagst, am Anfang das Produkt hat nicht funktioniert und dann merkt man, okay, das Einfrieren, das ist ein Kundenproblem und man könnte eventuell eine Lösung schaffen. Wie lange habt ihr dann eigentlich noch gebraucht, diese Lösung zu erzeugen? Weil da ist ja dann auch wieder ein Weg von, okay, es gibt diesen Bedarf, es gibt dieses Problem und wir könnten diese Lösung entwickeln, aber bis die Lösung dann wirklich steht, vergeht ja auch nochmals viel Zeit und wahrscheinlich auch viel Kapital, was man investieren muss.
Ja, wir haben immer, wir haben auch ein Einwegprodukt entwickelt zum Einfrieren. Das war natürlich jetzt einfacher zu entwickeln und zum in den Markt zu bringen, wie komplexe Hardware. mit Software und alles. Und das war der Startschuss. Und da war die Entwicklungszeit jetzt schon einige Monate. Aber wir haben es eigentlich relativ, also wir sind einfach beide Vertriebsleute, also der Johannes und ich, wir haben beide Marketing studiert auch. Wir, keine Ahnung, entweder haben wir mit den Kunden einfach gute Vertrauen, wahrscheinlich mit den Kunden eine gute Vertrauensbasis auch geschaffen. Wir haben teilweise Kunden gehabt, die haben uns Geld gegeben für die Entwicklung. Also wir haben auch ganz offen mit denen gespielt, wir haben die Idee, wir haben das Konzept, wir haben auch das Patent, aber wir müssen es noch auf die Straße bringen, und da haben wir teilweise es geschafft, dass Kunden uns Geld vorab geben, das zu finanzieren. Also wie gesagt, Kunden haben eigentlich unsere Firma finanziert, deshalb sind wir denen auch so unglaublich dankbar. Ja. Und die waren dann happy mit den Produkten, die was funktioniert haben und die was sie schnell bekommen haben, und so wurde es eine Win-Win-Situation.
Was bedeutet für dich eigentlich Vertrieb? Was sind so die Vertriebsstrategien von dir oder die Vertriebs-Learnings, die was du mitnehmen hast können?
Eine ganz wichtige, ich glaube, es gibt mehrere so Säulen, warum Single Use Support funktioniert hat, aber eine ist sicher, am Anfang sind wir zum Kunden raus mit unserem Prototyp, was wir eben nie verkauft haben. Und dann haben wir gesehen, wenn wir wirklich ein Scale-Up werden wollen und groß werden wollen, dann müssen die Kunden zu uns kommen. Wir haben uns dann ganz stark mit dem Thema Inbound-Marketing beschäftigt, auch eine gute Agentur in der Gegend dann engagiert und haben es dann geschafft, dass der Kunde zu uns kommt. Und das ist natürlich ideal, weil man kennt ja oft diese Zahlen, 20%, 30% bis 50% von der Marge lässt man liegen für den Vertriebskanal, und bei uns war das 0 Euro, weil der Kunde ist zu uns gekommen. Und vor allem das Internet ist da eine Waffe. Und das war sicher wichtig, deswegen Vertrieb ist nicht unbedingt überall anklopfen, sondern Vertrieb ist auch intelligentes, zeitgemäßes Marketing, wo der Kunde zu dir kommt. Und dann muss man natürlich zubeißen, wie man eben gesagt, wenn er nur ein Formular runtergeladen hat, der Kunde, muss man zubeißen wie Bulldogge. Also dann muss man dran.
Wie funktioniert Inbound-Marketing für ein Produkt, was es so gesehen noch nicht so ganz gibt, oder? Also beziehungsweise auch, wo vielleicht die Kunden noch gar nicht wissen, nach was sie googeln müssen oder nach was sie Ausschau halten müssen. Wie funktioniert das dann?
Ja, das ist genau das, mit dem man sich tagelang beschäftigen sollte als Startup. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, die was mir die Agentur, vielleicht ein bisschen Werbung auch für sie, also Clixbert.
Der Paul Dollinger.
Genau, der Paul Dollinger, ja. Clixbert war der, kennt man, oder?
Ich kenne durch die Werkstätte tatsächlich, habe ich mal kennengelernt.
Super. Ja, also der Paul Dollinger, der war am Anfang mit dabei und der hat mir die coole Geschichte erzählt. Tattoo-Studio in München, also Tattoo-Entfernungslabor oder Studio in München, die haben sie auch geholfen, ihre KPIs raufzubringen und halt mehr Kunden zu kriegen. Man muss sich mit den Kunden beschäftigen und ihren Schmerzen, und Leute geben ein bei Google Tattoo-Entfernung, aber sie geben genauso ein, schäme mich für mein Tattoo. Triviales Beispiel, aber man sieht einfach, woher die Kunden kommen. Das ist ein Riesentrichter. Und wenn man nur Tattoo-Entfernung SEO macht, dann ist das nicht ausreichend. Das ist nur ein ganz simples Beispiel, und es geht natürlich in ganz viele Facetten. Und so haben wir es geschafft, dass große Pharmafirmen, die heuern irgendeinen Praktikanten von der Uni und sagen, die unsere Beutel brechen beim Einfrieren. Und da kostet so 5 Liter Beutel, kann sein, dass es, weiß nicht, 5 Millionen wert hat, und da werden halt von 100 einfach mal 10 kaputt, löst es einfach. Und was macht der? Der 23-jährige Bachelor Pharma Abgänger bei, weiß nicht, Pfizer, der gibt halt ein Backbreakages, keine Ahnung, Support oder so, und dann ist man schon da. Und dann lädt er was runter und dann schnappt man sich den. Also ganz viele Köder im Netz einfach. Und das geht über klassisches SEO einfach hinaus. Aber die Köderling ist das eine, Handbeißen ist nur das eine, aber dann das zu Ende bringen, das ist ganz wichtig. Ja. Und wenn das alles zusammenspielt, dann funktioniert es. Deshalb haben der Hannes und ich, letzter Satz dazu, bis 50 Millionen Euro Umsatz hatten wir keinen Vertriebsmann. Also wir haben Vertrieb selber gemacht bis so 40, 50 Millionen Euro, weil uns Vertriebsleute immer zu teuer waren. Die, was das dann, Mitarbeiter von uns, was das anhören, ich hoffe, das ist immer nicht böse, aber vor allem in den USA, die sind einfach unglaublich teuer. Und hatten wir immer eine unglaublich, unglaublich gute Marge, ja, und einen guten EBIT, was wir wieder verwenden konnten für die ganzen anderen Themen.
50 Millionen, da war aber schon Inbound-Marketing dabei, oder?
Ja, also das schon, aber halt keine physische Person.
Ja, ja.
Außer mir, ja.
Wahnsinn. Unfassbar. Wie findet man dann die richtige Vertriebsperson? Also was muss für die Vertriebsperson, eine Vertriebsmitarbeiterin oder ein Vertriebsmitarbeiter mitbringen, dass du sagst, okay, du bist die richtige Person für das Unternehmen?
Ganz eine schwierige Frage. Puh, weil ist auch gar nicht fair, das vielleicht zu beantworten, weil als Gründer und Vertriebsmann tut man sich mit Entscheidungen vom Kunden leichter. Der Kunde sagt, ich brauche nur die drei Features, dann haben wir als Gründer mal sofort gesagt, haben wir. Wir haben sogar das vierte noch. Und das war halt ein bisschen overpromising oder ein bisschen zu viel des Guten, aber wir haben gewusst, wir kriegen schon hin. Wir können das dann intern schon hinbiegen, weil wir halt die Gründer sind und uns die Firma gehört. Als Angestellter ist halt immer schwierig, weil man dann wird man von der Technik dann zerlegt, wenn man wieder reinkommt. Gibt's ja den Spruch, ein Kunden, was du bei einer großen Firma bei GE, wo ich war, einen Kunden verkaufen war leichter wie intern, weil einfach die Strukturen dann sind und wenn man dann einem Kunden was versprochen hat und die anderen müssen es ausbauen. Aber generell ist ein guter Vertriebsmann, der was diesen Spagat schafft, was ich gerade beschrieben habe, sich so ein bisschen fühlt wie ein Gründer und der was einfach traut, auch einmal öfter Ja zu sagen und nicht Nein beim Kunden und dann intern das durchboxt. Das wäre ein richtig guter Vertriebsmann oder Vertriebsfrau.
Wie geht's dir damit, wenn dann mehr Vertriebsleute bei Single-Use-Support arbeiten und du nicht mehr der Einzige bist? Weil das hängt ja auch mit dem Loslassen zusammen und dann widmet man sich vielleicht neuen Aufgaben, man muss vielleicht mehr delegieren, man muss vielleicht mehr koordinieren, man muss mehr strategische Planung übernehmen. Und eigentlich das, was man jahrelang gemacht hat, macht man dann nimmer. Wie war das bei dir?
Ja, ich glaube, das ist ja so eine Transformation vom Gründer und wo man alles noch selber macht. Also wir haben ja am Anfang 2016, 17 Lieferscheine noch selber geschrieben. Wir haben ja mit der Ameise, mit dem Hubstapler die Lieferungen verladen. Wir haben Rechnungen selber geschrieben. Wir haben unser ERP-System gepflegt. Also wir haben wirklich alles selber gemacht am Anfang. Ich habe mit meinem Bruder am Wochenende oft mit Bubble Wrap und so weiter die Verpackungen gemacht für die Kunden, die ersten Paletten. Und dann auf einmal hat man einen Mitarbeiter und dann wird man zum Manager. Das ist schon eine schwierige Transformation. Aber wir hatten immer gute Leute und vor allem der jetzige Geschäftsführer, der Christian Wachsmacher, also der war schon einige Jahre dabei, ist schon einige Jahre dabei und der hat da viel abgefedert, dass wir trotzdem nur das machen konnten, was wir glauben am besten können, ja. Und ein reiner Manager, glaube ich, das sind wir beide nicht. Und das war dann letztendlich auch der Grund, warum wir dann als Geschäftsführer ausgestiegen sind. Weil bei knapp 200 Leuten ist es dann mehr Delegieren und Managen wie die Transformation vom Startup zu einem KMU. Das ist einfach was anderes. Entweder man mag das oder man mag das nicht und ich glaube, wir mögen das eher nicht so.
Was war denn euer Ziel am Anfang? Also was hat euch angetrieben? War es einfach dieses Problem zu lösen oder es hat dieses Problem gegeben und schauen wir mal, was da passiert? Und was war auch die Erwartungshaltung? Also wenn du sagst, 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, war das von Anfang an klar, dass das mal so groß wird?
Ja, also unser Ziel war, frei zu sein und selber Entscheidungen zu treffen. Also er war ja lange bei Siemens und eben bei GE. Und das war mal Ziel 1. Das haben wir erreicht eigentlich mit der Firmengründung schon. Das war super, unglaublich, unglaublich coole Zeit. Und unglaublich dynamisch. Und dann war das Ziel, eigentlich immer ein Exit zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir leben ja halt in der westlichen Welt ist halt mit einem gewissen Kapital auf dem Bankkonto ist man halt frei. Ich kann jetzt entscheiden, gehe ich morgen arbeiten oder nicht. Und das konnte ich halt vor 10 Jahren nicht, weil da musste ich arbeiten gehen. Und jetzt haben wir einfach diese Freiheit geschaffen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr arbeiten oder nicht mehr arbeiten wollen, aber jetzt kann ich einfach frei wählen. Und deshalb war immer der Exit oder ein Teil-Exit das Ziel. Und das haben wir eigentlich im Juni 2020 schon erreicht, also noch 4 Jahren oder 3,5 Jahren mit dem Einstieg von denen her, wo wir schon die Freiheit hatten und der Rest war eigentlich dann nur noch die Aufgabe. Und das war immer der Ansporn. Also das war vielleicht schon wichtig, wir haben von Anfang an dieses Ziel gehabt, irgendwann einen Exit zu machen, um wirklich Sicherheit zu haben, auch also so safe, so Sicherheitsnetze auch für Familie und so weiter. Ja, wir haben private Haftungen, muss man ja abgeben für FFG und Co. am Anfang. Also wir waren schon all in. Und da wollten wir raus und das haben wir eben dann nach ein paar Jahren geschafft und das war immer das Ziel.
Wie gehst du jetzt mit deiner Freiheit um?
Ich habe 2 kleine Kinder, mit denen ich verbringe extrem viel Zeit, ja. Also bin ich sehr dankbar dafür.
Aber natürlich auch, wie viele Stunden waren das am Anfang? Also 2016 bei der Gründung, was du in der Woche gearbeitet hast? Wahrscheinlich mehr als 40 Stunden.
Ja, also ja, und vor allem immer online und ich glaube, ja, also in Stunden schwer zu sagen, aber gefühlt mehr als Doppelte, ja.
Wie hast du das geschafft, die Energie aufrechtzuerhalten in so zeitintensiven oder in so arbeitsintensiven Phasen?
Ja, wir haben Kundenaufträge. Wir sind also die DNA von uns war einfach unglaublich vertriebsorientiert. Ich weiß, es ist wie so ein langweiliges Mantra, was ich wiederhole, aber wir haben gefeiert. Wir haben Luftsprünge gemacht, wenn so 10.000 Euro Auftrag kam. Dann der erste über 100.000 Euro von der Lonza in der Schweiz. Das war so unglaublich cool, ja. Jetzt kommen so Millionenaufträge rein und ja, es ist schön, aber das war halt so, das war so die Energie, ja. Also einfach Aufträge zu haben, das war so der richtige Kick. Mhm. Und das selber geschaffen zu haben, also nicht irgendwo angestellt zu sein bei einem Konzern und was zu verkaufen, was schon 20 Jahre gibt, sondern das selbst zu entwickeln oder noch gar nicht entwickelt zu haben und es zu verkaufen. Da war der Hannes übrigens, mein Mitgründer, der hat in der Champions League gespielt, Kunden was zu verkaufen, was man erst entwickeln muss, ja, also Wahnsinn. Chapeau, ja.
Ja, Wahnsinn. Aber man merkt auf jeden Fall, dass du das lebst und liebst. Also dieses Vertriebsthema und glaubst du, dass daran die meisten Startups scheitern? Weil das ist ja eigentlich so die schwierige Komponente, weil vor allem auch zum Beispiel softwarelastige Startups, die verlieben sich ja in das Produkt und denken, das ist so ein cooles Produkt, das verkauft sich von alleine. Und die Vertriebsseite wird eigentlich meistens einfach vernachlässigt.
Absolut, ja. Also ich glaube schon. Und ich habe auch mit ein paar Startups immer wieder Gespräche und die sind oft genau produktverliebt und denken an irgendeine Zulassung in 2 Jahren, aber sprechen ganz wenig mit Kunden oder versuchen jetzt schon Kunden irgendwas zu verkaufen. Ja, also ich glaube, das ist ein Riesenmanko ist im Jahr. Also das von wenn ich mit 10 Startups rede, ist das neunmal der Fall. Ja, also deshalb betone ich das auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Scheu oder vielleicht ist es Risiko oder Angst zu scheitern. Wir sind auch extrem oft gescheitert, aber ich glaube, da darf man einfach keine Scheu haben, ja.
Oder die Angst vor Ablehnung, oder?
Genau, möglich, ja.
Was war so das härteste Feedback, was ihr eingesammelt habt?
Es war Englisch, aber durch die Blume war es jetzt eine kleine Wurschelbude. Von euch kann man nichts kaufen.
Okay. Aber da ist, also was ist so deine... Was ist so deine Technik, um das nicht zu nah an dir rangehen zu lassen? Weil, wie du sagst, du bist ja Vertriebler und Gründer. Und dann ist es ja schwierig, weil im Endeffekt, also jedes Feedback, was man kriegt, ist ja, könnte man, ich will jetzt nichts unterstellen, aber könnte man ja persönlich auffassen, so quasi, der hat jetzt gerade mein Baby, das Kind, was ich gerade versuche hochzuziehen, einfach beleidigt. Und das kann ja sehr nah und sehr persönlich gehen.
Na, wir waren dann einfach, das ist ja super Feedback. Also, das motiviert mehr, also genau, oder uns, genau im Gegenteil, dann haben wir halt einen Blogbeitrag gemacht, dass wir in Boston ein Office aufmachen. Das war ein Mini-Office einfach, aber wir haben ein Office aufgemacht. Also der Wahrheit entsprochen, aber es war, keine Ahnung, 20 Quadratmeter Raum von irgendjemandem. Also wir sind keine Wurzelbude mehr, wir sind international. Das war 2019 oder 2018. Also ganz im Gegenteil, einfach wir haben das beweisen müssen. Wir haben in der Anfangszeit auch vor Big Pharma Besucher gehabt und wir haben so in Kufstein am Anfang eine 600 Quadratmeter Halle gehabt, die war quasi leer, da waren 10 Euro Paletten drin. Also das hat ausgeschaut wie ein riesiger Konzertsaal, wo gerade 10 Besucher sind. Und wir haben halt dann einfach leere Boxen aufgestellt und haben halt geschaut, dass wenn der Besuch da ist, wirklich alle herumgehen und halt Betrieb ist. Man muss halt kreativ sein. Das ist halt, das ist, das ist, Ja, so wie der Immobilienmakler einfach nochmal durchgeht durch die Wohnung und schaut, dass alles passt, wenn er die Wohnung verkaufen will, so haben wir das halt auch betrieben. Und weil Vertrauen ist die Grundbasis, dass er Verkauf oder weil ohne Vertrauen, weil im Endeffekt, auch wenn es Konzerne sind, ist immer ein Mensch, der was die Purchase Order oder die Bestellung abdrückt im SAP oder wo auch immer. Und das ist immer das Allerwichtigste: Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und das, ihr seid der kleine Wurstelbude, ich sage es jetzt ein bisschen härter, der hat das natürlich auch super nett gesagt, zeigt einfach, er kann uns nicht vertrauen, weil wir sind ein zu großes Risiko für ihn als kleine Firma. Also ist ja super Feedback. Also müssen wir größer sein, größer wirken, größer werden.
Wie habt ihr den Fokus bewahren können? Weil du hast gesagt, dass wenn jetzt der Mitgründer bei Kunden draußen war und dann hat es geheißen, okay, wir brauchen das und das und das und dann hat es geheißen, wir liefern das. Und das Feature, das vierte Feature liefern wir noch dazu. Wie bewahrt man da den Fokus? Wie entscheidet man, was ist jetzt wirklich wichtig und was machen wir nicht, was kann warten?
Ja, das ist dieser Spagat. Klar, brauchen wir da viel, viel Gefühle, und wir haben auch super Leute gehabt. Also das kam jetzt viel zu kurz am Anfang. Wir haben einfach super, wir haben und hatten und haben super gute Leute, die was das einfach umgesetzt haben. Und dann natürlich musste man mal einem Kunden sagen, hey, es dauert 2 Monate länger. Aber da muss man halt dann mit denen reden und einfach ehrlich sein. Ich glaube, das ist privat das Beste, und genauso ist in der ganzen Businesswelt, ja, einfach ehrlich sein und mit den Kunden reden.
Weil du ja mit Leidenschaft Vertriebler bist, wer hat dich als Vertriebler überzeugt oder wo sagst du, okay, diese Vertriebstechniken, die sind einzigartig oder die Verkaufstechniken? Weil es gibt ja einfach beispielsweise die Verkaufstechniken von Luxus-Label, die was einfach eine begehrenswerte Marke aufgebaut hat, wo man bereit ist, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, beispielsweise für ein Parfüm oder für eine Tasche, weil einfach die Inszenierung so gelungen ist und weil man in Räumlichkeiten reingeht und einfach das Gefühl hat, man muss das jetzt einfach erwerben, dieses teure Produkt und so weiter. Und das ist für mich persönlich eine ganz eigene Faszination, wie es Marken schaffen, so eine Lifestyle-Begehrlichkeit zu erwirken. Und das fasziniert mich zum Beispiel immer wieder. Aber wenn du jetzt raus in die Welt gehst, was für Verkaufstechniken oder was für Vertriebstechniken faszinieren dich, wo du sagst, okay, das ist schon einzigartig, wie das funktioniert?
Ich glaube, ich habe da eine Lernkurve müssen hinlegen, weil klassisch aus dem Konzerntum geht man oft hin und präsentiert quasi die Fakten. Aber eigentlich ist es voll irrelevant. Man muss fragen dem Kunden, was ist dein Schmerz? Und dann schauen, was passt. Also der Vertriebsmann muss viel mehr fragen, wie der eigentlich sagt. Und sehr inspirierend, vielleicht nicht alle Szenen, aber vor allem Wolf of Wall Street finde ich sehr inspirierend mit dem Kugelschreiberverkauf. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Alles, was dann später passiert im Film, ist ein bisschen schräg dann, ja, aber vor allem am Anfang, wie der seine Crew schult, ist einfach ideal, ja. Und was hat der Kunde für einen Schmerz? Das ist einfach am allerwichtigsten. Und wie kann man den lösen und nicht, was man selber gerade im Portfolio hat oder was man verkaufen will?
Das ist was ganz was Wichtiges im Endeffekt, weil meistens verkauft man ja das, was man hat und nicht das, was der Kunde braucht. Und das ist ja eigentlich so die schwierigste Kunst, zu erkennen, was braucht der Kunde und wie kann ich ihm das ideal liefern, weil vielleicht muss ich halt einfach mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber wenn man halt irgendwas verkauft, was man jetzt auf Lager hat, aber der Kunde braucht es nicht, dann bricht man eben höchstwahrscheinlich wieder das Vertrauen.
Genau, ja. Und von Vertrauen ist das auch neu. Ja. Wir haben manchmal Sachen entwickelt. Meistens kommt man es dann auch für einen Kunden entwickeln und dann anderen auch verkaufen. Manchmal war es eine einmalige Geschichte, aber der Kunde merkt sich das und weiß, hey, zu den Jungs, zu der Firma kann ich hin, die helfen mir. Und das geht es eigentlich.
Wie ist euch der Kulturaufbau gelungen? Weil wenn ihr beides Vertriebler seid und du auch gesagt hast, okay, diese Managerrolle oder Aufbau von Startup Scale-up zu KMU, wie schafft man es, so eine Kultur aufzubauen? Also was hast du da gelernt? Was für Transformation war damals nötig dafür?
Ja, kulturell sind wir durch einige Höhen und Tiefen als Firma, genau aus dem Grund, weil, also das ist nur eine Selbstanalyse. weil wir geglaubt haben, dass die Firma oder lange davon überzeugt waren, dass die Firma mit 100 Leuten und mehr so funktionieren muss wie zu 10. Und da, glaube ich, haben wir erkannt, dass das nicht geht. Und deshalb war es natürlich schwierig für uns, weil unsere Mitbewerber, das war auch eine wichtige, also gibt es ja mehrere Säulen, warum das funktioniert hat, aber eine Säule war eben auch, unsere Mitbewerber waren die meisten sehr groß, also so wie Sartorius, die sind an der Börse am DAX Milliardenumsätze. Das sind natürlich träge. Also konkretes Beispiel, ein Kunde schreibt was rein, nehmen wir mal wieder Pfizer, dann kann sein, dass bei Sartorius mal einfach eine Woche keine Antwort, oder? Aber wir leben alle in der digitalen Zeit, oder? Also wir wollen ja sofort immer antworten, selbst wenn wir online sind. Das ist aber auch Amazon so erfolgreich. Wir wollen sofort bestellen, sofort das sehen. Wir wollen nicht warten, bis sich irgendjemand meldet. Und wir waren immer, und das ist immer uns Geschwindigkeit immer so wichtig. Innerhalb der ersten Stunden muss sofort geantwortet werden. Innerhalb von 24 Stunden muss sofort der Call gemacht werden mit dem Kunden. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und natürlich auch den Prozess vom Kunden noch genau verstehen, um dann genau anzubieten. Und da waren wir dann schon so weit, wo bei anderen das noch in allgemeinen Postfächern lag, bei den Mitbewerbern. Und wenn man dann 100 Leute ist und mehr, dann nimmt einfach die Geschwindigkeit ab, ganz automatisch. Und wenn man immer noch diesen Highspeed will, dann schafft es halt auch eine sehr stressige Kultur. Die hatten wir sehr lange und das schaffen manche. Und manche schaffen das nicht. Und deshalb haben wir das Zepter dann auch in andere Hände gegeben, die was eben jetzt diese Kultur weiterentwickeln. Und wir akzeptieren einfach, dass es jetzt ein bisschen anders läuft wie damals. Und somit passt es dann.
Was treibt dich noch an? Weil wenn du sagst, du kriegst jetzt diese Geschwindigkeit und man merkt, du hast immer noch dieses Vertriebsthema in dir und du bist jetzt nicht mehr in der Geschäftsführung und hast sicher die Möglichkeiten, was Neues aufzubauen oder wo zu investieren. Was treibt dich jetzt in Zukunft an?
Ich bin bei ein paar Firmen investiert. Ja, also vor 2-3 Jahren habe ich gedacht, das erfüllt mich. Erfüllt mich aber, wenn ich ehrlich bin, eher wenig, weil es einfach was anderes ist. Ich wollte es ausprobieren, weil investieren, wenn man sich nicht voll einbringt, kann man zwei Ideen geben, aber manche werden aufgegriffen, manche nicht, aber man hat weniger Gestaltungsspielraum. Also von dem nehme ich jetzt Abstand, Investor oder Business Angel zu sein. Und die letzten 8 Jahre waren echt der Rollercoaster, also mit allen Höhen und Tiefen. Und ich genieße jetzt einfach die Zeit, also ich wäre auch, was im Freundeskreis manchmal gefragt, was ich so mache. Ich sage jetzt immer, ich bin im Sabbatical-Mode. Lehrer machen das auch. Die nehmen sich mal ein Jahr Auszeit. Und ich bin jetzt 39 und ich nehme jetzt einfach ein Jahr Auszeit. Und verbringe eben viel Zeit mit den Kindern. Das ist momentan so mein Fokus.
Schön. Schön, wenn man das sagen kann. Aber im Endeffekt, also wenn wieder mal eine Idee aufploppt, bist du wahrscheinlich ja bereit, diese Idee anzugehen und anzugreifen und dann wieder was zu machen. Ist es für dich eigentlich noch möglich, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen? Also so rein denktechnisch, weil ich sage, man sagt ja ab und zu, Thomas, man kann ja immer wieder zurückgehen, aber ich glaube das nicht. Also ich halte das eigentlich für eine falsche Phrase, weil man ist ja ganz anderer Mensch geworden. Also egal, ob man jetzt scheitert oder erfolgreich wird, wie man immer das definieren möchte, man ist ja ganz anderer Mensch. Also man kann ja sich eigentlich nicht mehr zurückentwickeln in dieser Hinsicht.
Ja, das war unsere größte, Angst. Also das Finanzielle, aber vielleicht auch ja, mit den Haftungen und so in der Anfangszeit, aber größte Angst war, wieder Angestellter zu sein im Konzern. Und deshalb wollten wir auch diesen Exit relativ schnell, schon nach 3-4 Jahren, weil das hat dann bedeutet, jetzt ist der Betrag da, jetzt muss ich nie wieder in ein Angestelltenverhältnis. Ja. Das ist schon. Ich glaube, manche schaffen das und können das und ist auch gut, wenn sie das können, weil nicht alle Startups funktionieren. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Aber das war von uns schon eine Riesenangst, ja. Und glaube, könnten wir auch nicht. Also wir glaube ich, sind ganz ungute Angestellte. Deshalb alles hat einen richtigen Ausgang genommen, ja.
Aber nur im Konzern oder wär vielleicht da was anderes denkbar? Also ich habe mir schon einmal die Gedanken gemacht und es gibt schon so ein paar Unternehmen, auch im Zillertal, also ich denke mir, okay, wenn ich jetzt zurück zum Verkäufer gehe, so im Wetscher Möbelhaus zu arbeiten, also kann ich mir definitiv vorstellen, weil einfach die Philosophie und die Kultur einfach wahnsinnig toll ist und eine tolle Atmosphäre herrscht. Und sowas könnte man dann schon vorstellen, weil es einfach, glaube ich, so eine interessante Erfahrung ist, wo man wieder viel über ganz andere Philosophie lernt, diese Einrichtungsberatung und den und dass die Einrichtung, die Wohneinrichtung, die Seele widerspiegelt. Und das ist einfach was ganz was Besonderes, wenn man denkt, ja, du könntest mir vorstellen, wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Gibt es sowas auch bei dir?
Na, das verspüre ich gar nicht. Also da bin ich null Sehnsucht in die Richtung, ja. Aber ich kenne jetzt deine Sehnsucht nicht und was du vorher alles gemacht hast, aber da bin ich ganz sehnsuchtsfrei.
Das ist auch schön. Ist ja auch wieder Freiheit im Endeffekt.
Absolut, genau. Freiheit, ja.
Wie blickst du in die Zukunft? Es tut sich ja sehr viel. Es gibt viele digitale Revolutionen, es gibt viele Innovationen. Es tut sich ja wahnsinnig viel. Was sind so deine Gefühle für die Zukunft? Wie denkst du darüber?
Also ist ja prinzipiell Veränderungen positiv. Also dass Fortschritt uns weiterbringt. Also ich sehe den mal nicht sehr aufgeschlossen und eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber, ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Das klingt jetzt so wie bei einem Schönheitswettbewerb, so Frieden für die Welt oder sowas. So, das klingt wahrscheinlich für so einen Podcast jetzt sehr uncool, aber sowas würde ich mir wünschen, ja. Also Frieden für die Welt und vor allem, ja, dass alle Kinder eine Chance haben und auch das Thema Bildung, dass das mehr Fokus hat, ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und da sind wir auch in Österreich ein bisschen hinterher. Also wenn ich gerade überlege, wie in meiner Schulzeit so Englischunterricht war und wie das in Amerika drum läuft, oder generell Unterricht, wir müssen uns da viel mehr zutrauen. Also ist auch bei uns ist viel möglich, aber wir müssen das auch unseren Kindern mitgeben.
Wir nähern uns dem Ende, Thomas. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wie findet man und entwickelt man Mut? Wie schafft man das?
Ich glaube, wenn man es einfach probiert, also das ist so wie Bungee-Sprung oder Fallschirmsprung. Ich war jetzt mit Hannes Fallschirmspringen vor ein, zwei Monaten mit meinem Gründungskollegen in St. Johann, weil das war auf meiner Liste schon lange. Und sind mal einfach 300.000 Meter aus Flugzeug gesprungen. Ob wir das machen werden, haben wir nicht gewusst, aber jetzt wissen wir, dass wir es getan haben. Ich glaube, das muss man einfach probieren. Und das ist eben das, was viele, glaube ich, missen, also auch Startups, dass man es einfach probiert. Und dann, glaube ich, kommt der Mut von ganz allein.
Das ist sehr schön gesagt. Wenn es eine Sache gibt, die du deinem Ich mitgeben würdest, der noch im Konzern arbeitet, also deinem jüngeren Ich, der was im Konzern arbeitet, was würdest du dem mitgeben? Was würdest du dem jüngeren Thomas im Konzern sagen, wenn der jetzt weiter im Konzern arbeiten müsste?
Nimm es also ein bisschen lockerer. Bleib locker. Steiger dich nicht so rein.
Und die letzte Frage, Thomas, was möchtest du noch sagen?
Das war ein tolles Gespräch. Was hört man so? Das klingt fast so wie deine letzten Sätze oder deine letzte Aussage. Nein, ich hoffe, es war sehr vertriebslastig, das ganze Gespräch, weil es halt da einfach, wo wir herkommen. Und ich hoffe, dass es vielleicht für ein paar Startups oder manche, die was ins Unternehmertum eintauchen wollen, Hilfestellung ist, dass es ohne Kunden nicht geht und sich ein bisschen den Kopf gerade ein paar Grad weg von den Investoren und weg von den Finanzierungen hin zum Kunden und auch weg vom PowerPoint und von den ganzen Marktgrafiken, sondern einfach mit Kunden reden und die einfach direkt fragen, wie könnten wir von dir schon einen Auftrag bekommen oder dir schon was verkaufen? Einfach fragen. Und da einfach keine Hemmung haben. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste.
Sehr schön gesagt. Und dem kann ich nur zustimmen. Also es waren viele Learnings dabei, viele Erkenntnisse. Und
es fängt beim Kunden an, also jedes Unternehmen wird ja von Menschen für Menschen gebaut und da müsste man auch am Ende des Tages mit Menschen reden, im Idealfall, und das habt ihr bewiesen und Beweis gestellt, also Hut ab, großartige Unternehmung von euch, und ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und danke für das tolle und spannende Gespräch, Thomas. Dankeschön.
Robert, danke dir und alles Gute, noch viele weitere tolle Gespräche und bleib gesund.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.